Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Proteste überall heute in Deutschland von der letzten Generation. Sitzblockaden in 26 Städten, unter anderem in Berlin, Leipzig, Dresden oder Braunschweig. Lina Jonsen, das ist eine der Sprecherinnen der letzten Generation, erklärt nochmal, warum das aus ihrer Sicht nicht anders geht.
Wir wissen alle, was wir machen müssen. Es wird aber nicht gemacht. Es wird immer wieder aufs Individuum übertragen, so hört auf zu fliegen, werdet vegan. Wir brauchen doch einen politischen Rahmen. Und dieser politische Rahmen, der wird uns nicht gegeben. Uns werden die Alternativen auch nicht gegeben. Und das ist diese ganz große Dramatik, in der wir uns hier gerade gegenüber sehen.
Für die Klimaaktivistinnen und Aktivisten ist das der Antrieb für ihre Protestaktionen. Die Bundesregierung, so sehen sie es, bricht das Gesetz und kann so eben die selbst festgelegten Klimaschutzziele nicht erreichen. Wie der Protesttag heute abgelaufen ist, das fassen wir euch zusammen im frischen Podcast vom Update am 14. Juli. Und wir müssen sprechen über Orangensaft, ja. Denn der könnte um einiges teurer werden und steht dann vielleicht nicht mehr so oft bei euch auf dem Frühstückstisch, ne? Mehr über die Gründe bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die Klimaaktivistinnen und Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben heute in mehreren Städten wieder den Verkehr blockiert. Gestern wurde auch der Flugverkehr in Düsseldorf und Hamburg gestört. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was war heute los und wo wurde protestiert?
Also heute hatte die Letzte Generation in ganz Deutschland zu Protesten aufgerufen und sagt, dass sie in mindestens 26 Städten Aktionen geplant hatte. Und die Polizei spricht von Dutzenden Städten, die betroffen waren und wo es Behinderungen im Verkehr gab.
Wo war das denn?
An mehreren Hauptstraßen in Berlin zum Beispiel, unter anderem an der Siegessäule und in der Nähe vom Bahnhof. Aber es gab auch Proteste und Verkehrsbehinderungen in München, Nürnberg, Dresden, Leipzig, Braunschweig, Koblenz unter anderem. Teilweise haben sich die Aktivisten an der Straße festgeklebt. In Bottrop haben andere Leute wohl versucht, sie davon abzuhalten. Dabei ist eine Aktivistin, eine 18-Jährige, nach eigenen Angaben leicht verletzt worden. Und es gab noch einen Verletzten in Nürnberg. Da ist ein Autofahrer hat im Stau, den es wegen der Proteste gab, zu spät gebremst.
Gestern hat es ja auch schon Proteste gegeben an Flughäfen, heute aber nur auf den Straßen und nicht im Flugverkehr.
Also heute wurden keine Flughafenblockaden gemeldet. Gestern hatten sich ja Leute der letzten Generation auf dem Rollfeld an den Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf festgeklebt. Da wollten gerade viele Leute in Sommerurlaub fliegen. In Hamburg gab es dann ein paar Stunden gar keinen Flugverkehr. In Düsseldorf wurden fast 50 Flieger gecancelt. Es gab auch viele Verspätungen. Und der Flughafen Düsseldorf hat dann heute mitgeteilt, dass er prüft, ob er Schadenersatz fordert. Und gegen die Leute, die sich festgeklebt haben auf den Rollfeldern, wird auch ermittelt wegen Hausfriedensbruch und Eingriff in den Luftverkehr.
Jetzt kennen wir diese Proteste der letzten Generation ja schon, weil es die immer regelmäßiger gibt, aber normalerweise eben nicht so viele auf einmal und in so vielen Städten gleichzeitig. Warum war das jetzt so auf einen Schlag, damit es mehr Leute mitkriegen, weil vielleicht auch gerade Sommerurlaubsverkehr ist?
Die letzte Generation sagt, dass Anlass für den Protest ist, dass im Bereich Verkehr in Deutschland zuletzt mehr CO2 ausgestoßen wurde als früher. Obwohl es eigentlich von der Bundesregierung ein Klimaschutzgesetz gibt, das zum Ziel hat, dass der CO2-Ausstoß zurückgeht. Und in 3 Tagen läuft eine Frist ab, bei der das Verkehrsministerium Pläne vorlegen soll, wie doch mehr Treibhausgase eingespart werden können. Das ist der aktuelle Anlass für den Protest, dass eben die Aktivistinnen sagen, da passiert zu wenig im Verkehrsministerium. Das Verkehrsministerium meint allerdings, dass die Vorwürfe nicht berechtigt sind, weil es sagt, es hat Pläne für mehr Klimaschutz.
Die letzte Generation triggert mit ihren Aktionen ja auch viele Politikerinnen und Politiker, eben weil es diese spezielle Art des Protests ist. Viele Bundesländer gehen auch sehr hart gegen die Aktivisten vor, mit Durchsuchungen, mit Haftstrafen. Wie sind die Reaktionen denn jetzt nach diesen neuen Protesten?
Ja, der NRW-Innenminister Herbert Reul hat nach den Störungen am Düsseldorfer Flughafen gesagt, er findet, dass Protest für mehr Klimaschutz anders geht.
Das Anliegen haben andere Menschen auch, die sich für Klima einsetzen. Die wählen andere Wege, die protestieren, die schreiben Briefe, die machen Veranstaltungen. Und deswegen muss man über die Leute diskutieren, die sowas machen. Das ist übrigens eine kleine Minderheit, super organisiert. Und das muss man sich jetzt genau anschauen und überlegen, wie man verhindern kann, dass die überhaupt unterwegs sind.
Ja, die letzte Generation sieht es erwartungsgemäß anders. Silvia Kless von der Gruppe sagt, die Situation gerade in Sachen Klimawandel, die ist so gefährlich, da ist auch Protest, der andere Menschen einschränkt, gerechtfertigt.
Wir haben in dem Moment den Alltag unterbrochen, auch der Menschen, die jetzt in den Urlaub fliegen wollen. Und das machen wir nicht leichtfertig. Aber es geht hier um letzten Endes die Zukunft der Menschheit. Und da ist ein bisschen Warten das kleinere Übel.
Ja, und die letzte Generation fordert, dass es so schnell wie möglich sowas geben soll wie ein Bürgerrat, wo Leute reingelost werden, die dann über mehr Klimaschutz in Deutschland diskutieren.
In vielen Städten haben heute wieder Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation protestiert und den Verkehr blockiert. Heute war es der Straßenverkehr, gestern der Flugverkehr. Alle Infos darüber von Ann-Kathrin Horn aus unseren Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das wird auch bei uns wieder ein ziemlich heißes Wochenende. Über 30 Grad, aber das ist eben noch nichts gegen die Hitze, die in Teilen von Südeuropa jetzt schon da ist oder fürs Wochenende erwartet wird. Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team verschafft euch jetzt mal einen Überblick, wo es wie heiß wird. Leg mal los, Johannes.
Ja, also richtig heiß ist es jetzt schon in Griechenland und in Zypern. Letzte Nacht zum Beispiel lagen die Temperaturen in Griechenland zum Teil sogar dann eben nachts nicht unter 30 Grad. Wahnsinn. Da ist dann natürlich auch kaum Abkühlung möglich. Ja. In Zypern werden morgen 43 Grad erwartet, in der Hauptstadt Nikosia, in der Türkei, so in der Urlaubsregion rund um Antalya auch bis zu 42 Grad. In Italien, vor allem im Süden, soll erst so ab Montag dann die ganz krasse Hitze kommen. Die Europäische Raumfahrtbehörde ESA, die sagt sogar, es könnten die höchsten Temperaturen da erreicht werden, die jemals in Europa gemessen wurden. Und zwar auf Sizilien bei bis zu 48 Grad, die da möglicherweise erreicht werden könnten.
Wie reagieren die Länder denn dann auf diese Hitze jetzt?
Also in Italien hat die Regierung für etliche Städte die Hitzealarmstufe Rot ausgerufen und die Bevölkerung aufgerufen, besonders vorsichtig zu sein und sich vor der Hitze eben möglichst zu schützen. In Athen wurde heute die Akropolis für mittags und nachmittags geschlossen wegen der Hitze. In vielen griechischen Gemeinden gibt es auch so klimatisierte Hallen, in denen man sich dann abkühlen kann. Weite Teile der griechischen Wirtschaft haben auch schon ihre Aktivitäten eingeschränkt, so berichtet das der staatliche Rundfunk in Griechenland. Und für Essenslieferdienste, also zum Beispiel für Pizzaboten, hat das griechische Arbeitsministerium angeordnet, dass die erst nach 17 Uhr rausfahren dürfen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es auch um 17 Uhr immer noch sehr heiß ist.
Da hat sich doch schon alles richtig aufgeheizt, habe ich auch gerade gedacht.
Genau,
aber okay.
Oft so der Höhepunkt dann am Nachmittag. Ne? Ja, ansonsten gibt es auch in anderen Ländern immer so ähnliche Empfehlungen, die man ja kennt. Zum Beispiel dann von Ärztinnen und Ärzten, die sagen sowas wie Mittagshitze vermeiden, viel Wasser trinken, im Schatten bleiben, keinen Alkohol.
In Südeuropa ist es gerade beziehungsweise jetzt am Wochenende richtig, richtig heiß. Johannes Döbbelt war das mit einem Überblick.
Deutschlandfunk Nova. Update.
2 Jahre ist die Flut im Ahrtal jetzt her und die Bilder, die sind nach wie vor sehr präsent. Wohnmobile und Autos, die mitgerissen worden sind, zerstörte Häuser, Menschen, die auf Häuserdächer geklettert sind oder sich wie durch ein Wunder an einem Baum festhalten konnten, um eben nicht vom Wasser mitgerissen zu werden. Mehr als 180 Menschen sind bei der Flut in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz gestorben. Besonders betroffen war eben das Ahrtal. Die Schäden dort gehen in die Milliarden, 70% der Häuser sind beschädigt. Und nach 2 Jahren wollen wir in Deutschlandfunk Nova gerne wissen, was ist in der Zeit passiert und wie geht's den Menschen? Marius Reichert, der berichtet von Anfang an über die Flut und ihre Folgen und mit ihm konnte ich drüber sprechen. Marius, du wohnst ja selbst in der Gegend, ne? Wie erlebst du die Menschen?
Ja, ich erlebe sie heute sehr unterschiedlich, weil man auch auf diese Frage, so wie geht's jemandem, gar nicht so die eine Antwort findet. Es geht einfach den Menschen sehr unterschiedlich, gut oder schlecht. Das hat damit zu tun, dass manche jetzt quasi fertig sind nach 2 Jahren mit ihrem Wiederaufbau. Da stehen dann wieder schicke Häuser oder Geschäfte haben wieder offen und dann stehen daneben teilweise Häuser, die sind noch überhaupt gar nicht angerührt worden. Die nennt man dann auch Tag-1-Häuser, weil einfach immer noch der Schlamm da dran ist. So, ich nehme das aber auch unterschiedlich wahr. In Rheinland-Pfalz, im Ahrtal, da geht es um 40 Flusskilometer, die da betroffen sind. In NRW sieht es da deutlich besser aus. Aber egal, wo man ist, es gibt immer wieder Streit mit Versicherungen. Den gibt es halt auch im Ahrtal. Und es beschäftigt auch Lars Halleck, den ich getroffen habe. Der ist 27, aus Swisttal-Essig heißt der Ort. Und der hat jetzt einen Winter ohne Heizung hinter sich, wollte eigentlich längst fertig sein, braucht aber ein Gutachten. Das gibt es jetzt gerade wieder nicht. Und dann fängt man echt von vorne an.
Wir schauen eher das nächste ganze Jahr, weil wir nicht wissen, wann es weitergeht. Also aktuell ist sowieso kompletter Stopp. bis halt das Gutachten da ist. Und dann können wir eventuell wieder planen, aber sicher ist nichts.
Anderes Beispiel, Petra Lang aus Altena, die wollte ihr Hotel dort wieder aufbauen. Geld gibt es aber vom Staat nur für den Wiederaufbau und nicht, wenn sie zum Beispiel an anderer Stelle hochwassersicher neu bauen will.
Es ist schon sehr, sehr zermürbend. Und immer wieder fängt man von vorne an und überlegt, was kann man machen, wie müssen wir das machen.
Also manche sagen da, im letzten Jahr haben sie wirklich überhaupt nichts geschafft. Andere sind fertig. Also das ist wirklich nicht unter einen Nenner zu bringen.
Das ist schon bitter, auch so wie du das erzählst, wie wir es gerade gehört haben. Vor allen Dingen, wenn man sich halt überlegt, dass das Ganze dann doch schon 2 Jahre her ist. Ja. Marius, du hast ja mit deinem Team auch einen Podcast drüber gemacht, ne? Die Flut, warum musste Johanna sterben, so heißt er. Dafür seid ihr auch ausgezeichnet worden als Team. Und da spielen genau diese Themen ja auch eine Rolle, ne?
Ja, ganz genau. Wir erzählen in dieser ersten Staffel und auch in unserer neuen Folge die Geschichte von Familie Ort, die bei dieser Flutkatastrophe ihre Tochter verloren hat, Johanna, 22. Und wir können halt an diesem Beispiel sehr gut darstellen, was in diesen 2 Jahren, vor allem jetzt im letzten Jahr, so passiert ist. Und ja, da sagt Inka Ort, die Mama von Johanna, es ist halt weiterhin schwierig, damit umzugehen.
Es ist einfach halt im Leben doch ein unwahrscheinlich großer Riss entstanden. Und das kann man, wenn man das nicht selber erlebt hat, kann man das nicht wissen, auch nicht empfinden. Ganz viele Momente auch so im Alltag einen immer wieder erwischen, wo man genau weiß und merkt, du musst dieses Leben, was du eigentlich halt nicht willst, halt weiterleben.
Da muss ich tatsächlich einmal tief durchatmen, wenn ich das höre. Jetzt gibt es eine Update-Folge. Warum war euch das wichtig, diese Geschichte von Johanna nochmal weiter zu erzählen?
Das war und ist uns wichtig, weil ganz viele Menschen und auch Familie Ort sagen, ihr müsst da dranbleiben. Es gibt hier noch so viel zu tun. Es gibt so viele Dinge, die uns bewegen. Und natürlich lässt so nach einem Jahrestag, auch nach dem ersten schon, so die mediale Aufmerksamkeit nach. Und da kommen ganz viele auf mich zu und sagen, erzählt das. Ihr seid hier für uns verantwortlich. Wir wollen, dass es ja auch weitergeht. Und dafür brauchen wir eben auch Aufmerksamkeit. Und für Familie Ort hat dieser Podcast sehr, sehr viel bewegt. Die konnten mit Menschen in Kontakt treten, die sie vorher nicht kannten. Zum Beispiel mit dem Feuerwehrmann, der Johanna tot gefunden hat. Und das ist für sie ein ganz wichtiges Puzzlestück, was überhaupt erst durch diesen Podcast für sie ermöglicht wurde.
Marius, dann danke ich dir, dass du uns nochmal ein Update gegeben hast hier in Deutschlandfunk Nova. Marius Reichert, der hat erzählt, wie es den Menschen 2 Jahre nach der Flut geht. Und von seinem Podcast Die Flut, warum musste Johanna sterben, gibt's natürlich noch mehr Folgen. Ihr könnt euch den gerne anhören in der ARD Audiothek und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Danke für deine Zeit, Marius.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich ist ja heute, der 14. Juli, in Frankreich ein Tag zum Feiern, Nationalfeiertag. Die Menschen verabreden sich, man trifft die Familie, man sitzt zusammen, es gibt öffentliche Veranstaltungen, es gibt ein Feuerwerk und die Stimmung ist normalerweise gut bis entspannt. Diesmal ist es dann doch etwas anders, eher angespannt. Viele Kommunen oder einige Kommunen haben ihre Partys abgesagt, weil sie Angst haben vor Krawallen. Erst Mitte April hat es ja die massiven Proteste gegeben in Frankreich wegen der geplanten Rentenreform und vor 2 Wochen dann eben die heftigen Unruhen, weil der 17-jährige Nael bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei erschossen worden ist. Wie die Lage heute ist, wir sprechen drüber mit Caroline Diller, das ist unsere Korrespondentin in Paris. Caroline, es gibt heute ein massives Sicherheitsaufgebot. In ganz Frankreich sind gestern und heute zusammengerechnet rund 130.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Wie ist der Tag denn bisher verlaufen?
Also bisher tatsächlich im Großen und Ganzen so, wie der 14. Juli in Frankreich jedes Jahr läuft. Also um mal ein paar Eindrücke zu schildern von meinem Weg zur Arbeit heute in der Metro. Die war ziemlich voll und viele Menschen waren auf dem Weg zu den Champs-Élysées, um sich diese große Militärparade anzugucken, die halt auch immer mit viel Pomp und viel Pathos in Frankreich gefeiert wird. Manche auch tatsächlich, das ist mir aufgefallen, sehr schick angezogen, was auch die Bedeutung natürlich zeigt, die dieser Tag für einige Leute hier hat. Und du hast es auch gerade in der Anmod ja erwähnt, das ist für viele Franzosen einfach ein Tag, um Zeit mit der Familie und mit Freunden zu verbringen und den sie auch, denke ich, einfach feiern möchten.
Was erwartet Frankreich denn dann in der Nacht? Am Abend rechnet man da mit Krawallen?
Also sagen wir es so, die Regierung, die will neue Bilder von Unruhen wirklich offenbar um jeden Preis vermeiden und deshalb eben auch diese massive Polizeipräsenz, die es schon in der vergangenen Nacht gab und die es in der Nacht heute auch wieder geben wird. Die letzte Nacht, die war allerdings tatsächlich sehr ruhig. Also es gibt keine Berichte über größere oder sogar flächendeckende Zwischenfälle und es ist auch insgesamt nicht ganz ungewöhnlich, dass am 14. Juli der eine oder andere über die Stränge schlägt. Also Innenminister Darmanin, der hatte in dieser Woche nochmal gesagt, dass letztes Jahr zum Beispiel insgesamt knapp 750 Autos in der Nacht des 14. Julis gebrannt haben. Mhm. Aber klar, die große Frage ist natürlich, was heute Nacht passiert und ich fürchte, da müssen wir tatsächlich abwarten.
Die letzten heftigen Ausschreitungen sind jetzt ungefähr 2 Wochen her. Wie wird denn dieses Thema, also der Tod von Nael, der eben umgekommen ist, dann bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei, wie wird über dieses Thema jetzt mit ein bisschen Abstand diskutiert? Überschattet das den Nationalfeiertag?
Also diese ganzen Fragen, die sich damit verbinden, die prägen natürlich den heutigen Tag. Also interessanterweise, Frankreich feiert ja an diesem 14. Juli diese Ideale von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und das wirkt natürlich vor diesem Hintergrund ein bisschen bizarr, denn der Tod von Nael hat ja wirklich die Fragen nach Polizeigewalt, nach Rassismus, nach Diskriminierung in der französischen Gesellschaft wieder in den Fokus gerückt. Und das prägt natürlich schon auch den Umgang mit diesem Tag. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass heute wie so eine Art Klammer gesetzt ist und dass man sagt, okay, heute ist der 14. Juli, das ist ein Tag, wo wir gerne feiern möchten, den wir genießen möchten und all diese Fragestellungen, die in den letzten Wochen hochgekommen sind, die sind heute mal so ein bisschen ausgeklammert. Das ist zumindest der Eindruck, den ich habe.
Es gibt trotzdem einige Kommunen, ja, die ihre Feierlichkeiten komplett abgesagt haben, weil die eben Angst haben vor Ausschreitungen und Marine Le Pen, die Vorsitzende des extrem rechten Rassemblement National, die sieht das als Zeichen, dass die Kommunen das Vertrauen komplett verloren haben in die Republik beziehungsweise in die Politik von Macron. Profitiert Ihre Partei, also Marine Le Pens Partei, von den Unruhen eigentlich der letzten Wochen? Wie schätzt du das ein?
Also das ist tatsächlich ein Trend, den Meinungsforschende aktuell feststellen, ja. Mit aller gebotenen Vorsicht, denn diese Umfragen, die jetzt gemacht werden oder zum Teil schon gemacht wurden, die sind sehr dans le vif du moment, also noch sehr unmittelbar geprägt von diesen Ereignissen. Und die Kollegen hier aus dem Studio haben heute Nachmittag mit Mathieu Gallard gesprochen vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos. Und der stellt fest, wirklich was die Beliebtheitswerte von Politikern und Politikerinnen angeht, sind es wirklich die der rechten oder sogar extrem rechten Parteien, die profitieren. Also tatsächlich Marine Le Pen, Mitglieder der konservativen Les Républicains oder sogar auch Innenminister Gérald Darmanin. Die Frage ist allerdings, welche Auswirkungen das langfristig haben wird. Das kann man tatsächlich Stand heute noch nicht sagen. Und was auffällt ist, dass es im Moment wirklich vor allem die konservativen Les Républicains, also die eigentlich gemäßigte Rechte in Frankreich ist, die den Diskurs sehr weit nach rechts verschieben. Das passt gewissermaßen in eine generelle Stimmung, denn die Umfrageergebnisse von Ipsos, die zeigen auch, dass viele Menschen wirklich schockiert waren von den Ereignissen und die Reaktionen aber geteilt sind. Also manche fordern wirklich einen härteren sicherheitspolitischen Diskurs jetzt, andere aber mehr sozialpolitische Maßnahmen für die Banlieue oder das, was man in Frankreich ein bisschen euphemistisch sensible Viertel nennt. Also was man spürt, ist tatsächlich eine sehr große Ratlosigkeit, vor allem wie man mit dieser Situation jetzt umgehen soll und was die beste Lösung dafür ist.
Caroline, danke ich dir sehr für die kleine Analyse und für die aktuellen Infos. Heute ist Nationalfeiertag in Frankreich vor dem Hintergrund der Krawalle der vergangenen Wochen. Aktuelle Infos dazu von Caroline Diller aus Paris.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Wochenende dann aber bitteschön harte Gönnung, ne? Da gibt's dann zusätzlich zum Tee oder Kaffee auch noch O-Saft obendrauf. Oder ihr seid ganz verrückt. Und das ist so oder so Standard bei euch, nicht nur am Wochenende, ne? Naja, jetzt könnt ihr euch Gedanken machen, denn vielleicht wird der Orangensaft bald deutlich teurer. Das vermutet der Verband der deutschen Fruchtsaftindustrie. Und daran ist nicht einfach nur die allgemeine Inflation schuld. Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team. Warum wird der O-Saft wahrscheinlich teurer?
Das hat mit schlechten Ernten bei den Orangen zu tun. Die meisten Orangen, die in unserem O-Saft stecken, die kommen jetzt nicht aus Spanien oder so, wo ja viele der frischen Orangen, also die Früchte selber herkommen, ne, die wir bei uns im Supermarkt kaufen können, sondern die Früchte für den Saft, die kommen vor allem aus Brasilien. 90% des Orangensaftkonzentrates bezieht die EU aus Brasilien und daraus wird dann hier O-Saft gemacht. In Brasilien waren die Ernten schon in den letzten Jahren ziemlich schlecht und auch dieses Jahr jetzt nicht so besonders gut. Das sagt der Verband der deutschen Fruchtsaftindustrie. Und jetzt kommt noch hinzu, dass auch in Florida, in den USA, die Orangenernte eher mies war. Und das alles führt dann dazu, dass es gerade einfach sehr, sehr wenig O-Saftkonzentrat gibt. Das sagt Klaus Heitlinger, der Geschäftsführer des Fruchtsaftverbandes.
Die Menge, die zur Verfügung steht, ist weitaus geringer und so niedrig wie noch nie gewesen in den letzten 50 Jahren.
Okay, ich habe jetzt gerade schon gehört, Orangensaftkonzentrat. Sag nochmal genau, was das ist. Wie wird daraus O-Saft?
Ja, ich wusste das auch nicht so genau, habe heute viel darüber gelernt. Also die reifen Orangen, die werden in Brasilien gepresst und der Saft, der dabei rauskommt, der wird dann aber jetzt nicht direkt zu uns, also ins Ausland verschifft, sondern erstmal konzentriert. Das heißt, der wird erhitzt, dabei verdunstet das meiste Wasser und übrig bleiben dann zwei Dinge. Einmal dieses konzentrierte Orangenaroma, das so extra aufgefangen und destilliert wird. Das sieht einfach so aus wie Wasser, so eine durchsichtige Flüssigkeit. Und auf der anderen Seite das Orangensaftkonzentrat.
Sie können sich das so vorstellen, das Konzentrat ist ungefähr wie Honig, so eine klebrige Flüssigkeit, weil da praktisch dann nur noch der Fruchtzucker drin ist und die anderen wertgebenden Inhaltsstoffe.
Ja, dieses Konzentrat und das Aroma werden dann getrennt per Schiff nach Europa gebracht. Hier bei uns kommt dann beides wieder zusammen, plus noch ordentlich Wasser dazu und fertig ist der O-Saft. Und das gilt dann übrigens auch als 100%iger Saft, also ne, ohne weitere Zusätze wie Zucker oder so. Erkennt man auch daran, wenn Fruchtsaft auf dem Etikett draufsteht, dann muss da auch 100% Frucht drin sein.
Okay, aber warum macht man das alles so? Geht es darum, Platz zu sparen beim Transport?
Genau, also Klaus Heitlinger sagt, wenn man den Saft jetzt direkt verschifft, dann bräuchte man ungefähr 6-mal so viel Platz. Das heißt umgekehrt auch, du kannst aus einem Liter von diesem Orangensaftkonzentrat ungefähr 6 Liter O-Saft machen am Ende. Und dann lohnt sich das natürlich eher, nur das Konzentrat zu verschiffen übers Meer und jetzt nicht den kompletten frischen Saft.
Und dann gibt es auch noch den Direktsaft, ne? So heißt das. Wo ist denn da der Unterschied?
Ja, wie der Name schon sagt, kommt dieser Direktsaft wirklich direkt aus den Früchten, also aus den Orangen. Da wurde dann kein Wasser weggenommen oder später wieder hinzugefügt. Deswegen brauchst du dafür natürlich deutlich mehr Platz, um den von A nach B zu transportieren oder auch zu lagern. Und deswegen ist dieser Direktsaft meist auch teurer. Der allermeiste Orangensaft, den man hier bei uns kaufen kann, der ist aber aus Konzentrat gemacht. Und was es übrigens auch noch gibt, ist ja Orangennektar. Hast du wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Ne? Da hast du dann nur so einen Fruchtanteil von mindestens 50% und meistens auch noch jede Menge extra Zucker und Wasser mit drin.
Wenn die Orangenernte in Brasilien und in den USA jetzt so schlecht war, was heißt das denn dann für uns? Also bleiben da vielleicht auch manchmal die Regale leer im Supermarkt?
Also auf jeden Fall werden die Preise steigen, das erwartet zumindest der Verband der Fruchtsaftindustrie. Die sind auch schon ordentlich gestiegen, also im Schnitt waren das im letzten Jahr so 1,30 Euro pro Liter, in diesem Jahr eher 1,80 Euro laut dem Statistischen Bundesamt. Aber so leere Regale wird es wohl erstmal nicht geben, denn einige große deutsche Fruchtsafthersteller, die sagen, wir haben hier langfristige Verträge mit unseren Lieferanten abgeschlossen und deswegen seien die für dieses Jahr auch erstmal abgesichert, weil diese Hersteller dann eben trotz der Knappheit an O-Saftkonzentrat ja noch drankommen und noch beliefert werden.
Orangensaftkonzentrat ist gerade knapp auf der Welt. Woran das liegt und warum das für steigende Preise beim O-Saft sorgen dürfte, Johannes Döbbelt hat es euch erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.